Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, ihr hört eine neue Folge Moon Talk bei Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin hundemüde. Gestern Abend sehr spät aus Frankfurt noch zurückgekommen, nach Hause gekommen und jetzt schon hier wieder in der Aufnahme. Und ich sage auch ganz ehrlich, bis auf die Spiele, über die wir hier heute ausführlich sprechen, habe ich nichts gesehen. Es ist sehr, sehr ungewohnt. Ich habe noch sehr, sehr viele Spiele aufzuholen, aber die, über die wir sprechen, die habe ich gesehen und ich habe natürlich auch gesehen, was in Frankfurt passiert ist zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots.
Ja, also ich sag mal so, das Spielerische, wir kommen vielleicht noch zu einem kleinen Talking Point, weil ein Elephant in the Room gibt's natürlich rund um dieses Spiel jetzt im Nachgang auch, aber wie war es denn vor Ort? Weil du hast jetzt ja beide Spiele erlebt, sehr, sehr unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Teams auch in dem, was man von ihnen erwarten konnte, aber so das rund drumherum.
Also sportlich underwhelming waren sie beide. Da haben sie was gemeinsam. Stimmungstechnisch war auch gestern wieder sehr, sehr stark. Also die Patriots-Fans waren da und laut. Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Chiefs ein richtiges Heimspiel hatten. Das hatten jetzt wirklich die Patriots. Also sehr, sehr einseitig das Ganze. Zu wenig Colts-Fans auf jeden Fall, um das irgendwie ausgeglichen zu gestalten. Hat aber Spaß gemacht. War wie gesagt, eine gute Stimmung. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen das Wetter daran lag, weil es war deutlich besseres Wetter. Weil es war kälter, aber halt nicht so nass. Letzte Woche hat es ja wirklich immer wieder geregnet und war alles sehr klamm. Das war deutlich besser. Deswegen, ich hatte das Gefühl, war so ein bisschen lockerer. Vielleicht, weil auch viele ohne große Erwartungshaltung an das Spiel gegangen sind, kann auch sein.
Ja.
Und ich habe es komplett geliebt. Das ist zwar ein komplett anderes Thema, aber ich habe es komplett geliebt. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich achte ehrlicherweise auch bei TV-Übertragungen nicht auf Cheerleadern, beziehungsweise die werden ja auch selten gezeigt dann im Fernsehen, dass bei den Patriots einfach drei Typen mit dabei waren, bei den Cheerleadern. Und Junge, konnten die sich bewegen. Also wie die in den Spagat gesprungen sind. Das fand ich großartig. Die haben es wirklich richtig gefühlt und war einfach mal was anderes. Und irgendwie auch fühlte sich sehr viel zeitgemäßer an als, häufig. Ja, und das Spiel, es war zumindest, komm, lass uns positiv drehen. Es war eng und es war spannend und es hatte hinten raus auch noch einen sehr interessanten Moment, auch was ja, also einfach die Emotionen anging, so im Stadion, weil die Patriots hatten ja zum Schluss noch die Chance, einen Game-Winning-Drive hinzulegen oder zumindest einen, mit dem sie ausgleichen können.
Und nee, Game-Winning. Hätte nur Game-Winning sein können.
Nee, stimmt, nur Game-Winning.
10-6, genau. Ja, genau. Einen Touchdown gebraucht, aber dann hätten sie auch gewonnen.
Ja, stimmt. 4 Punkte wird schwierig im Football, hast recht. Auf jeden Fall war es so, dass dann mein Sitznachbar gesagt hat, so, Mac Jones, jetzt Game-Winning-Drive. Und in dem Moment wird auf dem Videowürfel einfach Bailey Zappi eingeblendet und der Aufschrei im Stadion. Also erstmal gab es Entsetzen. What? Bailey Zappi? Und dann auf einmal Zappi, Zappi. Und alle sind eingestiegen und plötzlich die ganzen Patriots-Fans waren gerade die größten Bailey Zappi-Fans, weil die waren so genervt von Mac Jones. Die waren so gefrustet und für die war das plötzlich so ein Bailey Zappi holt das jetzt Moment. Das war so ein, wenn nicht er, dann niemand. Ist dann halt wirklich nicht gut ausgegangen, weil ich meine, wenn man die Rückennummer nicht gesehen hätte, hätte man auch denken können, dass Mac Jones, der da spielt, weil sah ähnlich aus. Das war sportlich schon auch auf der anderen Seite. Also die Colts, finde ich, haben den Ball gut durch die Luft bewegt. Das war dann auch teilweise sehr unterhaltsam. Gardner Minshew war der deutlich bessere Quarterback auf dem Platz, hat wirklich einige Scramble-Drills dann auch noch echt positiv gestalten können und so. Aber insgesamt sportlich war das schon brutal harte Kost und nicht die allerbeste NFL-Werbung.
Also ja, bei Mac Jones, ehrlich gesagt, dieses genervt von ihm sein, das war auch das, was bei mir rüberkam. Jetzt, also als ich das Spiel dann auch gesehen habe und wie er ja auch reagiert auf Plays. Also gab es verschiedene Momente. Ich meine, die Art und Weise, Körpersprache ist ja immer so ein bisschen, da muss man immer aufpassen, wie viel man da reininterpretieren möchte. Da ist auch jeder anders. Aber solche Plays wie dieser Run von Sieg, wo entweder Sieg falsch rumläuft oder Mac Jones sich falsch rumdreht und sie quasi ineinander laufen, wo das der Run natürlich dann, Sieg rettet es noch irgendwie zur Line of Scrimmage zurück und Mac Jones gefühlt fällt so in sich zusammen von diesem Play. Also, er ist nicht so, da passt irgendwie gar nichts. Und ich frage mich schon, jetzt war er ja ein bisschen stabiler, teilweise wieder so im zweiten Saisonviertel, nach diesem ganz, ganz schlimmen Tief, das er hatte. Aber ich frage mich schon, ob sie an einem Punkt jetzt angekommen sind, wo sie sagen, wir glauben zwar nicht, dass wir eine wirklich bessere Option haben, weil Bailey Zappi ist keine wirklich bessere Option, aber wir müssen Mac Jones einfach mal rausnehmen. Und diese Interception, bevor er da gebencht wurde, war ja auch, also,
oh,
haarsträubendes Ding.
Die war direkt dann, vor mir. Wir hatten richtig geile Plätze. Danke an RTL an der Stelle, die Tickets ja besorgt haben. Die waren richtig nice und die waren genau da eben, wirklich direkt vor uns, diese Interception. Und das war einfach so haarsträubend. Ja. Ging nach hinten fallen, wirklich straight up zum Verteidiger. Ja. Das war unschön.
Dann gab es, also weiß ich, ob du das wahrscheinlich live nicht gesehen hast, aber dann gab es diesen Clip, der ging auf Social Media dann rum, während das Spiel lief, wo Bill O'Brien ihn an der Sideline einmal, also nicht nach dieser Interception, sondern früher im Spiel, einmal so komplett durch den Fleischwolf dreht. Diese beinahe Interception, die er wirft, als er dann noch aus dem Sack rauskommen will. Mhm. Im dritten Viertel war das, wo er den Ball noch so ganz komisch irgendwie wegwirft, fast noch beim Gegner landet. So viele Momente wieder, wo du dir eigentlich halt an den Kopf fassen musst. Und dieses Mal wurde er tatsächlich gebencht. Das war ja nicht wie in anderen Spielen, nur gegen die Cowboys und so, wo sie ihn dann rausgenommen haben, weil sie mit 20, 30 Punkten hinten liegen. Und die Begründung dann ja auch nach dem Spiel war von Belichick, von offizieller Seite so, ja, kein Grund da jetzt den Quarterback noch drin zu lassen, das Spiel war durch, so nach dem Motto. Dieses Mal eben, wie du gesagt hast, die nehmen ihn halt raus vor diesem potenziellen Game-Winning-Drive. Und Bailey Zappi wirft dann halt die Interception bei diesem Fake-Spike. Auch ein völlig absurder Wurf. Und nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, nach dem Spiel hat Zappi gesagt, dass er, ich zitiere es mal kurz, also auf dieses Play halt angesprochen, dass er nicht sagen kann, was ich sagen will. Also, das brennt schon irgendwie an allen Ecken und Enden. Und es fühlt sich schon so an, als würde es hier dem Ende entgegengehen, was die Patriots angeht. Was Mac Jones angeht, da bin ich mir sehr sicher. Also Mac Jones wird nicht mehr der Quarterback der Patriots sein nächstes Jahr.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ob Bill Belichick dann noch der Headcoach sein wird, das werden wir sehen, da warten wir ab. Aber Mac Jones auf gar keinen Fall.
Sie können halt wirklich einen Top-3-Pick haben am Ende. Das ist halt so das Ding. So wie sie im Moment spielen, die könnten halt wirklich irgendwie an 3 picken.
Guter Übergang. Top-3-Pick. CJ Stroud wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch Quarterback der Texans bleiben. Denn die Houston Texans haben gewonnen gegen die Cincinnati Bengals mit 30-27. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Und der endgültige Beweis dafür, dass die Texans wirklich ein ernstzunehmender Playoff-Anwärter in der AFC sind. Wir haben letzte Woche ja noch ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe schon gesagt, ja, klar muss man sie mit dazu zählen, weil sie sind mittendrin. Und dann, glaube ich, sind wir sogar noch auf das Thema gekommen, wenn sie hier wirklich die Texans, ich glaube, ich habe sogar gesagt, wenn sie mit den Texans mithalten können, muss man sie ernst nehmen. Und jetzt haben sie sogar gewonnen. Also, die sind richtig mittendrin. Mhm. Und dieses Spiel, also ich habe mir das, wie gesagt, heute dann in der Condensed Version angeguckt. Und das war wirklich wie ein Pendel, was die ganze Zeit von einer Seite zur anderen Seite extrem geschwungen ist. Fast so ein bisschen wie so ein Perpetuum mobile, was von der einen Seite gegen die andere haut, dann wieder zurück. Weil die Bengals kommen gut rein. Dann übernehmen die Texans für lange Zeit. Die Bengals haben lange Probleme. Dann ein Big Play mit Jamar Chase. Die Texans antworten aber sofort wieder. Dann hat Burrow seine 2 Interceptions. Es wirkt wie vorbei. Du denkst, die Texans machen jetzt den Deckel drauf. Nein, tun sie nicht. Stroud wirft eine völlig unnötige Interception. Die Bengals schaffen dann aber nur ein Field Goal. Und dann kommt Stroud wieder zurück. Das war wirklich so ein permanentes Hin und Her. Und Game-Winning Field Goal von einem Kicker, der in der XFL gespielt hat. Also das nochmal zum Beweis unseres Narrativs. Kicker-Performances sind einfach nicht vorhersehbar, vorherzusagen.
Ja, den sie auch jetzt dann eben holen mussten, weil ja ihr Kicker sich verletzt hat. Wenn ihr euch erinnert, letzte Woche hat der Running Back dann gekickt in dem Spiel. Ja, das war ja mein Spiel, das ich kommentiert habe diese Woche. Ja. Unfassbar unterhaltsames Spiel. Und ich habe das in der Halbzeit bei uns gesagt, dass die Bengals, zur Halbzeit stand 7-10, also 10-7 für die Texans, dass die Bengals damit echt noch gut bedient waren.
Ja,
da war ein Fumble bei diesem vermasselten Snap da mit dabei. Und auch hier muss man erwähnen, Houston spielt mit seinem dritten Center in diesem Spiel. Als die Texans da bei 4. und 1 dann das an der gegnerischen 9-Yard-Line ausspielen wollen, kann man natürlich auch sagen, sie hätten auch ein Field Goal kicken können. Klar, sie gehen halt dafür, sie wollen es ausspielen. Vielleicht hätten sie es geschafft, vielleicht nicht, aber der Fumble beendet es dann eben. Dann war es ein Fumble bei diesem Dritter und Sechs Play von der gegnerischen 31, wo Stroud so beim Wurf getroffen wird. Ich fand, es sah irgendwie eher wie eine Incompletion aus. Refs haben auf Fumble entschieden, gut, enge Sache. Aber das ist halt zwei Turnover in Field Goal Reichweite zumindest schon mal. Und dann beim ersten Drive nach der Halbzeitpause verlängert Stroud da das Play ja gut, findet Robert Woods zum Touchdown bei Third and Goal, aber Woods war halt bei der Route beim Scramble Drill mit dem Fuß auf die Auslinie getreten und deswegen hat es nicht gezählt.
Ist das so? Weil ich habe ja, wie gesagt, also was heißt Zusammenfassung? Da sieht man ja alle Plays, für alle, die es nicht kennen. Es gibt diese 40-Minuten-Version. Alle Plays halt aber direkt hintereinander geschnitten, ohne Pause. Gut für uns, um mehr Spiele gucken zu können. Ja. Weniger Zeit zu investieren dafür. Das habe ich sogar auf dem Handy gesehen, diese Szene. Da habe ich auch ein paar Wiederholungen gesehen, aber das war auf dem Handy nicht so ganz zu erkennen, ehrlicherweise. Und in der 40-Minuten-Version hat man es gar nicht gesehen. War er wirklich draußen? Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, bei allem, was ich gesehen habe, schon ein für die Bengals sehr glücklicher Call.
Also es war super knapp. Wir hatten auch das Problem tatsächlich im Live, dass wir lange nur diese Overview,
von so weit
aber
weg,
leicht,
ne? Ja, genau.
Von leicht, vielleicht Versetzkamera, genau, wo du es eigentlich nicht wirklich erkennen kannst. Wir haben dann einen Shot gesehen, wo es schon so aussieht, als würde er halt, weil er wechselt ja die Richtung, ist ja Scramble Drill, seine Route geht eigentlich an und dann dreht er sich ja einmal. Und da sieht es schon so aus, als würde er halt den einen Fuß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es der linke oder rechte war, aber den einen Fuß halt komplett auf den Boden planten. Und wenn der komplett auf dem Boden war, dann war die eine Hälfte vom Fuß quasi auf der Auslinie. Okay. Ich glaube, es war der korrekte Call. Es war natürlich halt Zentimeter. Es hat keine Rolle gespielt fürs Play. Also er ist ja nicht ins Seiten aus oder ins Goal-Line aus, um irgendwie sich einen Vorteil in der Route zu verschaffen, sondern es war halt ein halber Schritt irgendwie. Aber gut, zählt halt nicht. Der Punkt für mich war halt eben 5 Minuten in die zweite Hälfte. Also nach diesem Drive dann eben stand es 13-7 für die Texans. Und du kannst halt echt argumentieren, dass Houston an dem Punkt schon 10 Punkte mehr hätte haben können.
Ja.
Und wir müssen gleich auch zur anderen Seite des Balls noch kurz kommen, aber ich war halt echt beeindruckt davon, dass Houston nicht nur in der zweiten Hälfte, auch nicht so generell im Spiel, aber halt gerade auch in der zweiten Hälfte, wo wir das von der Bengals Defense immer wieder gesehen haben, dass Houston offensiv nie aus seinem Rhythmus gebracht wurde. Sondern 2 Punkte sind mir bei der Texans Offense echt hängen geblieben. Erstens, dass Houston seinen Stil durchdrücken konnte. Shots aus Play-Action, eine sehr, sehr vertikale Big-Play-Offense. Stroud, mein Noah Brown halt wieder, der jetzt 2 Wochen in Folge so ein Spiel abliefert. Aber sie sind halt vertikal. Sie kriegen diese Big Plays mal durch Design, also gerade die Play-Action-Shots, mal aber auch, dass Stroud was kreiert, was spät im Play irgendwie noch macht. Und das ist ja eine Seltenheit, ne, in der NFL dieses Jahr. Wir haben ja wenige Offenses, die konstant Big Plays kreieren. Die Texans gehören da absolut mit dazu. Und das gestern war halt, dass sie es gegen diese Defense schaffen, war halt echt ein sehr, sehr starker Case. Das Run-Game war der andere Punkt. Das war ja mit die größte Überraschung für eine Texans-Offense, die den Ball überhaupt nicht laufen konnte. Eigentlich in keinem Spiel dieses Jahr gegen die Bengals-Front kriegen sie auf einmal dann irgendwie 180 Rushing Yards. Ich glaube, 188 waren es sogar am Ende. Und können halt da wirklich den Ball am Boden auch kontinuierlich bewegen. Und dann aber der zweite Punkt, die mentale Stärke, die dieses junge Texans-Team zeigt. Und das geht natürlich auch direkt mit dem Quarterback zusammen, weil du hast jetzt ein paar Punkte schon angesprochen. Dieses Spiel hätte absolut kippen können, als dann Ja'Marr Chase dieses Big Play hatte, Bengals verkürzen auf 17-20 und Texans kriegen den Ball. Was machen sie? Gehen jetzt nicht irgendwie konservativ, jetzt keinen Fehler machen, sondern halt Stroud feuertief auf Brown für 34 Yards, Houston innerhalb von 3 Plays in der Red Zone und dann scrambled er sogar zum Touchdown, CJ Stroud, und holt da auch mal am Boden auch einen Rushing-Touchdown raus. Oder dann eben nach der Interception von Stroud. Das war sein einer großer Fehler in dem Spiel, als sie bei Dritter und 2 den Ball per Play-Action werfen wollen und Stroud halt wirft ihn zu kurz oder und übersieht letztlich wahrscheinlich auch irgendwie Cam Taylor-Britt und der fängt ihn halt ab und Bengals erzielen den Touchdown danach, gleichen dann per Field Goal aus. So, das Spiel hätte absolut kippen können. Aber die Texans haben da echt auch, finde ich, mentale Stabilität gezeigt in Cincinnati bei den Bengals. Für so ein junges Team ist das schon auch echt ein Ausrufezeichen.
Ja, und vor allem fand ich es auch krass, wie viele Playmaker sie einfach eingebunden bekommen. Also gerade bei jungen Quarterbacks, die schon häufig dann so ihre Guys haben, weißt du? Also dann den einen Receiver, den sie einfach immer suchen, einfach um ein sicheres Gefühl zu bekommen. Und Stroud verteilt den Ball, beziehungsweise dann wird auch mal Hutchinson, der Rookie, hat, glaube ich, nur dann einen so einen End-Around-Run gehabt, aber trotzdem, es war ein wichtiger Run. dann John Metchie mit einem wichtigen Catch, der sonst nicht so die große Rolle spielt. Noah Brown, eine der Entdeckungen irgendwie.
Ja,
was hat er da? 172 Yards oder so?
Genau, er hat halt die Nico Collins-Rolle wirklich gespielt. Nico Collins hat ja nicht gespielt dann gestern.
Ja, wann hat er Nico Collins das letzte Mal 172 Yards?
Das stimmt, also. Ja. Aber er läuft halt, also Brown läuft halt diese ganzen tiefen, ganz, ganz tiefen Dig Routes, diese, wo sie wirklich dann auch mit 7, 8 Mann protecten und Stroud halt dann wirklich, ja, wirklich so 2, 3 Routes nur hat, aber halt dementsprechend auch Zeit und dann halt tief geht. Das ist halt häufig Noah Brown. Und Brown hat ja aber auch wirklich mit seiner Physis Plays gemacht, unter anderem eben bei dem Game-Winning-Drive. Also wenn der sich da nicht aus diesem Tackle löst und nochmal für 15 Yards oder was es war, läuft, weiß ich nicht, ob sie dann das Field Goal da kicken aus. Das wäre ja dann ein richtig, richtig langes Field Goal gewesen.
Und CJ Stroud ist jetzt erst der 4. Rookie in der Geschichte der NFL, der 2500 Yards, Passing Yards erreicht hat in nur 9 Spielen. Also diese Streak mit Rekorden brechen, gut, das ist jetzt kein alleiniger Rekord, aber diese starke Rookie-Saison von CJ Stroud geht weiter. Auf der anderen Seite, also die Bengals mit ihren O-Line-Problemen sind irgendwie wieder zurück. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Texans Pass-Rush jetzt auf einmal so überrang gut war. Ich meine, Rankins sah aus, als hätte das Spiel seines Lebens. Und auch Joe Burrow individuell natürlich dann mit viel Druck, aber war echt auch hot and cold. Ne? So ein paar richtig geile, wichtige Würfe, auch on the run, aber dann halt auch mit Interceptions, gerade der einen, ja, die wirklich auch nicht besonders gut aussah.
Beide, also für mich gehen beide Picks auf ihn. Einmal überwirft er den Tight End halt so ein bisschen und das ist
ja, da weiß man halt nicht so richtig. Ich finde, das haben sie in der Übertragung von den amerikanischen Kollegen ganz gut beschrieben, wenn der halt eine Seam laufen soll, der ist die halt schon ein bisschen abgebogen nach links.
Das kann
aber ja ein bisschen überworfen sein, ja, schon, aber ich fand, das war jetzt auch nicht optimal gelaufen.
Also da kann man, gut, wir sagen da 50-50, der zweite ist halt ganz klar auf ihn, da will er sich zwingen Richtung Endzone und wirft ihn direkt zu Shaquille Griffin. So ein paar Sachen kamen für mich hier zusammen. T. Higgins hat nicht gespielt. Jamar Chase war angeschlagen mit der Rückengeschichte und ich fand, gerade früh im Spiel oder generell lange war er halt auch gar kein Faktor. Er hat dann diesen langen Touch schon bei dem Scramble-Drill. Deswegen sieht dann die Statline auch gut aus. Aber ich finde, er war vor allem so die ersten 2,5 Viertel ungefähr, war er quasi gar kein Faktor. Und dann haben wir bei den Bengals so ein Muster gekriegt, was wir jetzt auch schon einige Male hatten. Jetzt nicht die letzten 2 Wochen, weil da waren sie relativ dominant. Aber mich hat so ein bisschen an das Seahawks-Spiel erinnert. Dass sie richtig gut starten, guter Opening-Drive, mal wieder guter Opening-Drive. Das ist ja was die Bengals sehr, sehr gut können. Und dann nichts mehr. Also die Drives nach dem Opening-Drive-Touchdown waren 7 Plays Punt, 3 Plays Punt, 3 Plays Punt, 3 Plays Punt. Bis sie dann halt Mitte der zweiten Hälfte erst wieder angefangen haben zu scoren und überhaupt den Ball zu bewegen. Und Burrow musste halt super viel machen, weil eben die Protection nicht gut war, dann Druck kam, dann er musste regelmäßig aus der Pocket raus. Dann Thema aber auch eben kein Receiver offen. Also war einige Male so die Situation, dass Burrow dem ersten Pass-Rusher entkommt oder aus der Pocket rauskommt und aber halt einfach nichts offen ist. Also er keinen offenen Receiver findet. Dann, finde ich, hat halt lange Zeit die Explosivität gefehlt. Ohne T. Higgins, mit Chase irgendwo limitiert, haben sie ja ganz, ganz viel auch vom Game-Planning her im Passspiel über die Titans versucht und ja, keine Ahnung, dann so Tanner Hudson, der irgendwie 7 Targets kriegt in dem Spiel und Drew Sample kriegt mehrere Targets. Das führt natürlich nicht zu explosiver Offense. Und dann trotzdem musst du immer noch sagen, am Ende, mit all den Problemen, die sie hatten, für mich war es wirklich auch viel Receiver-Thematik, viel Offense fehlt die Explosivität. Mal wieder können sie den Ball nicht wirklich laufen. Sie haben halt trotzdem den Sieg am Ende eigentlich da, wenn Tyler Boyd diesen Ball einfach in der Endzone fängt und den, das war halt ein richtig bitterer Drop, dann gewinnen sie das Spiel wahrscheinlich, weil dann kicken ja dann das Field Goal stattdessen zum 27-27, wenn sie da einen Touchdown machen und die Texans halt dann wirklich auch im Gegenzug einen Touchdown brauchen, dann weiß ich nicht, ob sie das schaffen. Also das hätte halt der Game-Winner sein können und dann würden wir jetzt auch wieder anders drauf gucken, dann würden wir sagen, ja, Burrow hier hat ein schwieriges Spiel, aber am Ende macht er genügend Plays und so. Das ändert natürlich auch die Narrative und Burrow hat den Game-Winner serviert, Boyd hat ihn halt nicht gefangen. Trotzdem für mich ein Reminder eben auch daran, dass die Bengals einfach ihre Playmaker alle auf dem Feld brauchen. Das ist keine Offense, die gut ist, wenn sie da mal einen dieser ihrer 2 Receiver nicht hat und da drum rumarbeiten muss, weil dafür eben ist halt auch die Line nicht gut genug, weil dafür kriegt Burrow nicht genug Schutz und dafür laufen sie den Ball nicht gut genug.
deshalb umso wichtiger das kommende Spiel. Thursday Night schon gegen die Ravens wird dann besonders interessant, auch in Sachen AFC-Wildcard-Rennen, beziehungsweise generell auch AFC-North-Rennen, also sämtliche Rennen, die in der AFC gerade stattfinden.
Ja, das ist halt wirklich, also das ist alles extrem zusammengerückt diese Woche, weil wir diese Spiele haben, Texans schlagen die Bengals, die Browns, die Ravens schlagen, kommen wir gleich dazu. Das heißt, diese ganze Division ist jetzt extrem eng beieinander. Dann hast du die Jaguars, die verlieren, und eben Houston, die hier gewinnen, und plötzlich sind die Texans nur noch ein Spiel hinter den Jaguars in der Division. Das heißt, so das ganze Wildcard-Rennen wurde extrem wieder geöffnet. Und wenn du jetzt auf die AFC guckst, eigentlich gibt es nur ein Team, bei dem du dir sicher sein kannst, und das sind die Chiefs. Chiefs haben jetzt eine deutliche Führung, hatten jetzt natürlich Bye-Week diese Woche, aber Chargers verlieren. Die Ravens sind nur noch ein Spiel, glaube ich, vor dem Rest. Die Steelers und Bengals die Steelers und Browns sind direkt dahinter. Texans und Jaguars eben wieder alle nah beieinander. Also, wir kommen auch nachher zu den Bills noch, weil die spielen heute Abend, aber für die wird es jetzt echt so langsam kritisch, Spiele zu gewinnen, weil du darfst jetzt da nicht zurückfallen in diesem Wildcard drin, weil das jetzt so ein breites Feld auf einmal ist.
Dann lass uns doch direkt über die Cleveland Browns und Baltimore Ravens sprechen. Die haben gestern gegeneinander gespielt und die Browns haben ganz knapp mit 33-31 gewonnen. Game-winning Field Goal. Und das war dann auch direkt das zweite, über das wir hier heute sprechen. Und ja, es war ein mega Comeback von den Browns insgesamt, weil drei Viertel lang, würde ich sagen, hatten die Ravens dieses Spiel eigentlich unter Kontrolle. Ja. Die Ravens haben im dritten Viertel mit 15 Punkten geführt. Dazu dann noch ein Muff Punt, als die Browns dann gerade wieder so ein Stückchen rangekommen sind. Und man hatte wirklich das Gefühl so, ja gut, okay, das war's jetzt. Also das war nett, da hatten wir noch mal kurz Hoffnung irgendwie gehabt. Aber so haben die Ravens dann direkt noch mal gescored. Und da war eigentlich die Luft raus. Und dann plötzlich hat sich das Blatt komplett gedreht. Also die Browns machen Touchdown, dann gibt's diesen Pick 6 nach einem abgefälschten Pass für die Browns. Und dann hat man auch nichts mehr gemacht. Und Deshaun Watson, der wirklich, ich habe es mir mal rausgeschrieben, der wirklich unglaublich mies in dieses Spiel gekommen ist. Also nicht nur beim ersten Pass den Pick 6, klar, das ist immer kacke, aber dann stand er irgendwann nach 5 geworfenen Pässen 0 von 5 und nach 9 war es 1 von 5. Also ein Pass ist angekommen von 9 Versuchen. Richtig schlecht reingestartet. Und ausgerechnet er führt dann die Browns halt zu einem Game-Winning-Field-Goal-Versuch. Nicht nur durch die Luft, sondern eben auch am Boden und das sogar angeschlagen, hat sich ja zwischendurch das Sprunggelenk so ein bisschen angehauen von Jadeveon Clowney. Also das war ein weirdes Spiel, wie ich fand, und die Ravens haben das wirklich einfach außer Hand gegeben. Das ist ihnen durch die Finger geglitten.
Mich hat so ein bisschen an die Ravens-Spiele in der Frühphase dieser Saison erinnert, wo sie ja auch immer wieder mal Spiele hatten. Du denkst eigentlich, das müsste doch jetzt durch sein, und sie kriegen es aber nicht über die Bühne oder sie belohnen sich nicht für ihre eigene Arbeit. Die Punkte hast du eigentlich angesprochen, an mehreren Spots hätte das Spiel durch sein müssen, kurz vor der Halbzeit, dann eben nach diesem Fumble, dann hast du hier diese ganze Sequenz hier mit dem geblockten Field Goal, wo du halt eigentlich auch wieder, also ne, eigentlich müssen sie auf 20-6 erhöhen und dann gehst du vielleicht mit 20-6 oder so in die Halbzeit, stattdessen blocken sie das Field Goal, die Browns tragen den Ball lang zurück, kriegen selber noch ein Field Goal. Also es waren so viele Plays eigentlich, wo das Spiel hätte durch sein müssen. Und es ist ja tatsächlich auch es hat sich über das ganze Spiel halt eigentlich erstreckt. Die Browns sind das dritte Team aller Zeiten, das ein Spiel verliert, obwohl sie an 4 verschiedenen Punkten innerhalb dieses Spiels mit 14 Punkten geführt haben. Ja, die haben 14-0 geführt, 17-3, 24-9, also sogar 15 Punkte und 31-17. Das hat es in den letzten, ich glaube vor 20 Jahren war es das letzte Mal, dass das passiert ist in der NFL. Also ja, ich meine, wir reden halt so ein bisschen wie über die Ravens, diese Probleme, die sie irgendwie dann doch schon häufiger hatten in dieser Saison. Da war es dann meistens so, dass die Offense irgendwie vermasselt hat, die Receiver die Bälle fallen lassen oder Lamar Jackson hat irgendwie 2 blöde Turnover oder sowas. Hier war es ja wirklich, dass die Defense am Ende nicht gehalten hat. Und das ist halt ein neues Kapitel irgendwie in der ganzen Sache. Dazu noch 2 Verletzungen mit rausgenommen, Marlon Humphrey und Ronnie Stanley. Also 2 auch richtig wichtige Spieler. John Harbaugh hat direkt nach dem Spiel kein Update gegeben zu den Verletzungen, was jetzt tendenziell vielleicht auch eher kein gutes Zeichen ist. Mal gucken. Aber ja, ich glaube, es ist fair, mit der Browns Offense hier anzufangen, weil das ein Spiel war, wo jetzt rein sportlich drauf gucken, für diese Art Spieler hast du halt Deshaun Watson geholt. Du bist in so einem Top-Spiel gegen einen Contender aus deiner eigenen Division und liegst halt früh hinten, liegst mehrfach deutlich hinten, hast du dann einen Quarterback, der dir das noch gewinnen kann. Und das hat er hier in dem Fall geschafft. Und also der Pick 6 war natürlich, ja, das sieht richtig blöd aus. Er will ja eigentlich nur die Flat zu Njoku werfen und Hamilton als Blitzer schießt da rein. Watson sieht es überhaupt nicht, legt den Ball dementsprechend auch nicht irgendwie mit Touch über ihn oder verzögert oder sowas. Und Hamilton blockt ihn halt ab und trägt den Abpraller dann zurück. Und dann die Drives eben danach. Du hast gerade schon gesagt, Watson hier die Statline am Anfang. Drives danach. Du hast 3. und 11. Watson wirft zwar complete, aber ist 3 Yards oder sowas short of the sticks. Also müssen halt punten. Dann 3. und 7. Watson versucht einen super schwierigen Low-Percentage-Wurf Richtung Sideline. Keine Chance eigentlich, dass der ankommt. Und sie kicken das Field Goal. Nächster Drive, 3. und 2. Wir haben Play-Action. Watson hat den Tight End eigentlich rechts in der Flat, geht da aber nie hin mit den Augen. Stattdessen läuft er direkt in den Druck rein, wird gesackt und punt. Also das sah ja auch wirklich so am Anfang eben nicht nur die Statline, sondern ich finde, das sah halt auch so aus wie wir halt schon einige Spiele gesehen haben von auch Watson dieses Jahr und dieser Offense generell, wo du dann eigentlich so das Gefühl hast, da müsste mehr gehen, aber irgendwie wirkt es extrem unrund. Und dann, nach der Pause, ganz andere Geschichte. Watson hat in der 2. Hälfte keine Incompletion gehabt. Der hat alle 14 Pässe in der 2. Hälfte angebracht. Run-Game war besser, als ich es gedacht hatte. Du hast schon die Scrambles von Watson angesprochen. Die waren natürlich dann auch mit kritisch, auch spät im Spiel. Ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, aber ja, so klein wenig war das mal ein positives Ding von der Browns Offense, was wir halt einfach nicht oft hatten dieses Jahr.
Ja, also dafür war es mir über zu weite Strecken des Spiels eher zäh. Gerade, also ich hatte fast das ganze Spiel über das Gefühl, dass keine dieser beiden Mannschaften irgendwie was im regulären Dropback-Passing-Game machen kann, beziehungsweise da wenig Gefahr ausstrahlt. Und auch auf der anderen Seite die Ravens, da kam ja fast gar nichts über dieses klassische Passing-Game. Und gerade Lamar war dann auch eher bei tieferen Bällen echt unsauber, sehr hässliche Interception mit dabei gewesen. Also, um noch mal kurz mein Gefühl zur Browns-Offense, um das einmal abzuhaken, ich würde da auch noch eher zurückhaltend bleiben. Auch wenn man sagen musste, Sean Watson dann jetzt mit 2 ganz guten Spielen, also vor allem als Playmaker insgesamt. Aber die Ravens haben mich auch ein bisschen enttäuscht offensiv, weil wenn sie da was gemacht haben, was ja viel über eine Einzelleistung oder ein einzelnes Big Play, Keaton Mitchell wieder stark teilweise, aber irgendwie so richtig Fuß gefasst haben sie hier nicht, was natürlich auch fair ist, wenn man gegen die beste Defense der Liga spielt.
Das darf man halt nicht vergessen. Also ich meine, sie hatten immer noch über 6 Yards pro Play und machen 24 Punkte gegen die vielleicht wahrscheinlich beste Defense in der NFL. Die Story für mich war halt hier, sie haben halt viel liegen lassen. Sie waren nicht gut bei Third Down, sie haben generell nicht konstant genug First Downs selber produziert. Run-Game war echt inkonstant, da dachte ich, dass sie mehr auch mit dem Downhill-Run-Game machen können gegen diese Browns-Front, das war nicht der Fall. Und die Picks, also der erste sieht natürlich sauhässlich aus. Ich glaube, das war einfach ein Kommunikationsfehler halt mit Flowers. Das wirkte auf mich so, als würde Lamar irgendwie Backshoulder oder Comeback irgendwas erwarten und Flowers läuft einfach weiter und der Corner fängt halt den Ball dann einfach ab und sagt Dankeschön. Der Pick 6 natürlich maximal unglücklich. Jackson wirft den Ball. Das wäre ein Pass für 3-4 Yards zum Fullback gewesen in die Flat. Der wird an der Line of Scrimmage von, ich glaube, sogar vom Helm abgeblockt, auf jeden Fall abgeblockt. Fliegt wie eine Kerze hoch, ist ewig in der Luft und landet bei Greg Newsom, der schon mit Tempo angerannt kommt und den Ball fängt und nur noch in die Endzone sprinten muss quasi. Das ist natürlich dann auch Pech. Aber ich finde, man kann halt schon mehrere Punkte einfach festmachen, wo sie halt Dinge haben liegen lassen. Ich habe mal einen rausgeschrieben bei dem Drive, der mit dem geblockten Field Goal endet, also vor der Halbzeit. Der hat ja sowieso ein paar wilde Sequenzen drin. Also Ravens wollen punten bei 4. und 7, dann haben die Browns zu viele Spieler auf dem Feld. Dann wird Lamar bei 4. und 2, wo sie dann die Offense rausschicken, wieder wird er gesackt, aber kriegst Defensive Holding. Das heißt, der Sack kommt zurück, Ravens kriegen einen First Down. Bevor das alles passiert ist, bei 3. und 7, hatte Lamar eigentlich Zay Flowers aus dem Slot tief für einen Touchdown, überwirft ihn aber, das hätte das 23-6 eigentlich sein müssen. Stattdessen kriegen sie dann nach all diesem Hickhack, kriegen sie die Field-Goal-Chance und der wird halt geblockt. Also, sie haben halt selber einfach viel liegen lassen. Ich bin hier jetzt auch so ein bisschen, ich mache mir keine großen Sorgen jetzt um die Ravens-Offense, weil, wie gesagt, sie haben ja gegen eine sehr, sehr gute Defense gespielt. Sie haben den Ball nicht, bin ich bei dir, sie haben den Ball nicht konstant bewegt, nicht so mit diesem Quick-Game, was sie ja eigentlich auch häufig schon hatten dieses Jahr, das war hier nicht der Fall. Sie hatten aber halt Big Plays und bei all den Fehlern und all den liegen lassenen Gelegenheiten, mit Turnovern und geblocktes Field Goal und so weiter, haben sie halt immer noch 24 Punkte gegen die vermeintlich beste Defense der Liga gemacht. Also für mich, wie gesagt, eher so ein Rückfall in die Phase, die die Baltimore zwischendurch hatte, wo sie sich halt irgendwie auf unterschiedliche Art und Weise selbst im Weg stehen, ein, zwei Fehler dann auch zum schlechtstmöglichen Zeitpunkt machen und sich dann halt nicht selbst belohnen. Den Keaton-Mitchell-Punkt hatte ich auch noch mir rausgeschrieben, weil das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Der erste Touch von ihm war ein 39-Yard-Touchdown, also hat direkt an das angeknüpft, was er letzte Woche gezeigt hat. Beim zweiten Drive kriegt er einen Screen und trägt den 32 Yards runter. Das war quasi der Wegbereiter für das Field Goal. Beendet hat er das Spiel mit insgesamt 3 Runs und einen Catch hatte er nicht mehr danach. Sie haben noch einmal versucht, ihn vertikal tief zu schicken, aber er hatte keinen Screen oder sowas mehr. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie den so aus dem Spielverlauf rausgenommen haben.
Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Eins der größten Fragezeichen der NFL der letzten Jahre für mich ist, warum David Njoku kein Elite-Tight End ist. Jedes Mal, wenn ich diesen Typen sehe, denke ich mir, mein Gott, hast du Anlagen. Das ist so ein Monster von Athlet. Der kann den Ball fangen, der kann nach dem Catch was anrichten. Und ich finde, er ist die letzten Jahre, er war ja ein gut angesehenes Prospect aus dem College, die letzten Jahre hat er sich so ein bisschen stabilisiert und konstanter Leistung gebracht, aber trotzdem, es will einfach nicht in meinen Kopf rein, dass dieser Spieler nicht ein Top-Spieler ist in der Liga.
Das verstehe und er ist ja ein guter Spieler, ne? Also ist jetzt ja kein Flop oder so, aber er ist nicht so dominant, wie man es irgendwie denken würde. Gerade wenn du auch gestern wieder so in der Liga rumschaust, ne? Und einige andere Titans siehst, auch wie die eingesetzt werden. Dalton Schultz beispielsweise, jetzt haben wir über die Texans gerade gesprochen, Trey McBride bei den Cardinals, so die halt auch wirklich vertikal gewinnen und Big Plays machen. Und Njoku ist irgendwie so, Njoku ist für die jede Woche irgendwie so, ja, war okay. Aber du wie du sagst, halt, du denkst eigentlich, du siehst ihn eigentlich und sagst dir, ja, wieso hast du nicht mal so 8 Catches, 110 Yards, 2 Touchdowns oder sowas? Sondern genau. Das ist halt, meistens sind es halt irgendwie 5 Catches für 50 Yards oder sowas in der Richtung.
Sehr verwirrend. Also, du hast es gerade schon angesprochen, AFC North, generell die AFC, eng zusammengerückt. Dann lass uns jetzt zum Teil die Conference wechseln, aber nur zum Teil. Die Chargers sind auch in der AFC, das stimmt, aber die haben verloren gegen die Detroit Lions. Und zwar auch in einem weiteren sehr unterhaltsamen Spiel. Am Ende war es ein 41-38 für die Chargers. Ich habe mal, ich glaube, drei Haupt-Takeaways nennen. Mhm. Und du darfst dir aussuchen, auf welchen du genauer eingehen möchtest. Ganz simpel, die Lions-Offense bleibt einfach meine Favorite-Offense to watch. Mhm. Ich finde sie nach wie vor unglaublich unterhaltsam. So explosiv, so dynamisch, so kreativ. Gleichzeitig in diesem Spiel generell selten so viele ausgespielte und vor allem auch erfolgreiche Fourth Downs gesehen. Mhm. Das war Wahnsinn. Und die Chargers-Defense ist so schlecht. Sind einfach schlecht. Und die haben nur oder sind nur dank Justin Herbert in diesem Spiel geblieben, der ein richtig gutes Spiel hatte. Aber diese Chargers-Defense, und dann müssen wir irgendwann auch wieder über Brandon Staley zeitnah sprechen.
Ja, ich habe tatsächlich fast genau die gleichen Punkte. Ich habe nur die 1 und 2 so ein bisschen zusammengemixt, weil so Play-Calling, Fourth-Down oder Game-Planning für Fourth-Down geht ja so ein bisschen auch mit der Offense zusammen. Das Spiel generell war halt ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn Teams mit dem Plan in ein Spiel gehen, dass sie viele Punkte erwarten, dass Drives wertvoller sind als Field Position und dementsprechend auch Fourth Downs so zu managen sind. Am Ende eben Lions 4 von 5, Chargers 3 von 3 bei Fourth Down. Und ich fand es halt super, das war so sinnbildlich irgendwie, dass das eine Fourth Down, das die Lions nicht geschafft haben, war ja gleich ganz, ganz früh das, was sie von der gegnerischen 1-Yard-Line ausgespielt haben. Und dann könnten ja manche Headcoaches würden da vielleicht sagen, boah, haben wir jetzt nicht geschafft bei Vierter und Goal von der 1. Hat sie nicht daran gehindert beim nächsten Drive, als sie wieder Vierter und Goal von der 1 hatten, das wieder auszuspielen. Und dieses Mal hat Jameer Gibbs es dann halt geschafft. Also sind nicht ängstlich geworden, sagen wir es mal so, sind nicht ängstlich geworden. Diese Sequenz unterstreicht für mich so ein bisschen, dass sie, wie sehr das halt gezielt in die Textur des Gameplans eingebaut war, diese Art und Weise so aggressiv zu sein. Und bei dem ersten Fourth and Goal, das sie nicht geschafft haben, da kommen sie ja überhaupt auch erst hin, weil sie kurz davor Vierter und 1 von der 13-Yard-Line ausspielen und St. Brown fürs First Down läuft. Und dann natürlich der Game-Winning-Drive, klar. Vierter und 2 an der 26 der Chargers, 1 Minute 40 noch auf der Uhr. Da hätten sie auch das Field Goal kicken können, hätten sagen können, oh, 4. und 1, jetzt nehmen wir mal die Punkte, gehen in Führung. Dann hätten sie aber halt den Chargers den Ball gegeben mit über 1,5 Minuten auf der Uhr. Und die Lions Defense hat ja auch nicht viel gestoppt hier in dem Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit nicht. Lions gehen dafür, Sam LaPorta kriegt das First Down und sie können den Game Winner mit auslaufender Uhr kicken. Dass die Lions diese Aggressivität, ich will es eigentlich immer nicht Aggressivität nennen, weil ich finde, bei Aggressivität schwingt so mit, als wären sie jetzt hier, ah, wir gehen jetzt hier für jedes Fourth Down. Sondern es ist ja mehr smartes Gameplanning mit der Bereitschaft, aggressiv zu sein, wenn es das Matchup verlangt. Dass die Lions das haben mit Dan Campbell, in Kombination eben mit dem offensiven Playcaller und mit dem ganzen, da können wir jetzt dann gerne, kannst du mir gleich übernehmen, mit der ganzen, was sie offensiv halt machen mit all dem, das gibt ihnen einen echten Vorteil, auch wenn wir dann Richtung Playoffs schon denken. Und gestern kann man, glaube ich, auch festhalten, mit einem konservativen Gameplan hätten sie das wahrscheinlich nicht gewonnen.
Nee, aber ich finde halt, dass auch viel, also da passt halt gerade wirklich viel zusammen. Die individuelle Qualität / Explosivität der einzelnen Spieler und dann natürlich das Playcalling und die Aggressivität in Anführungszeichen im Playcalling. Weil ich finde, dass du halt jetzt dann mit Spielern, ich meine, Sam LaPorta hat lange Zeit keine große Rolle gespielt, aber dann gegen Ende wichtig geworden, als Gibbs immer mehr gesucht wurde, beziehungsweise immer häufiger den Ball bekommen hat, hat man auch da wieder gesehen, was er einfach alleine auch noch mal kreieren kann. Zusätzlich Amon-Ra St. Brown ist jetzt, steht jetzt nicht unbedingt für Explosivität, aber der verkörpert auch irgendwie so ein bisschen die,
ja
weiß nicht, wie man es nennen soll, diese
die Flexibilität irgendwo auch.
Die Flexibilität, also, ja genau, weil er hat ja auch echt unterschiedliche Plays dann in diesem Spiel. Und Jameson Williams, das sieht jetzt im Boxscore nicht unbedingt beeindruckend aus, weil auch ein möglicher Touchdown, beziehungsweise ich glaube, es wäre knapp kein Touchdown gewesen, aber ein Big Play halt auch zurückgenommen wurde durch eine Strafe. Auch der, da sieht man immer wieder die Explosivität aufblitzen. Und wenn sie den noch wieder besser eingebunden bekommen, dann, ich glaube, Khalif Raymond war es mit diesem langen Lauf gegen Ende.
Der mal halt 40 Yards tief an der Sideline runter das Feld rennt und halt mal irgendwie den Ball irgendwie laufen kann oder solche Sachen, also oder Jet Sweeps laufen kann. So.
Ja.
Du hast halt wirklich, ja, ich habe mir die, im Prinzip einen ähnlichen Ansatz mir auch aufgeschrieben. Wir haben die Basics im Sinne von die Play Designs mit dieser Offense. Das war jetzt ja gegen die Chargers wieder auch, das war ein Musterbeispiel eigentlich dafür, wie vielseitig diese Offense ist, was sie halt mit St. Brown alles machen können. Aber auch das Gefühl, finde ich, für Timing im Playcalling. Der Touchdown zum 38-31 war ein super Beispiel dafür, wie sie in Dritter, das war 3. und 1, kommen sie raus, Heavy-Formation, ganz eng, Titans, I-Formation, so alles, ne? Da gibt's den Play-Action-Fake. Schaut euch gerne nochmal an. Findet ihr ja auch einfach auf YouTube, wenn ihr jetzt nur die Szene angucken wollt. Schaut euch nochmal an, wie hart die Chargers auf den Fake anbeißen. Und Brock Wright, Brock Wright, der Blocking Tight End, der vor diesem Spiel in der gesamten Saison 7 Targets überhaupt nur hatte, schlüpft durch dieses Netz an Linebackern und Safeties, die alle auf den Fake erstmal kommen, ist hinter der Defense und Goff legt den Ball zu ihm zum Touchdown, kein Safety hinten zur Absicherung. Also mit Tendenzen so ein bisschen spielen, mit Formationen so ein bisschen spielen, mit Personell aber auch spielen und den Gegner halt auf dem falschen Fuß erwischen, das machen sie wahnsinnig gut. Und das kombiniert mit der Stabilität, die ihnen die Offensive Line gibt. Und plötzlich halt, jetzt haben wir die letzten Wochen vereinzelt gesehen, als Montgomery raus war mit Gibbs. Aber jetzt hier in dem Spiel ja auch mit Montgomery, plötzlich kriegen sie ja auch ein bisschen mehr Explosivität vom normalen, in Anführungszeichen, normalen Run-Game. All das war in dem Spiel zusammengenommen zu sehen. Und das dann auch halt mit dem Gameplan, wo sie die Bereitschaft zeigen, zu sagen, wir werden hier halt viele Punkte brauchen, also managen wir entsprechend auch unsere Down-and-Distance-Situation. Das führt dann zu 40-Punkten-Spielen.
Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, was ich eingangs ja auch schon erwähnt habe, die Chargers-Defense hilft da natürlich auch. Also gerade Run-Defense, 200 Yards, 6,5 im Schnitt. Und da sind, glaube ich, noch Minus-Yards von Jared Goff mit dabei. Also da haben, glaube ich, Chargers-Fans so ein bisschen Hoffnung gehabt, nachdem man gegen zwei der schlechtesten Offenses der Liga echt gut aussah, gerade in der Front. Aber da ist halt der Kontext dann wichtig. Ja, du kannst gegen schlechte Defenses richtig, gegen schlechte Offenses, sorry, sehr gut aussehen. Aber wenn dann eine richtig gute Offensive Line kommt, eine generell richtig gute Offense kommt, dann kann das dann auch schnell mal wieder so aussehen. Da darf man sich halt dann nicht blenden lassen. Und durch die Luft war man ja vorher schon echt anfällig. Hier natürlich auch. Aber ich bleibe dabei. Du hast in dieser Defense mehr Qualität, gerade in der Front, gerade in der Defensive Line, als man das sieht. Und da sind wir dann schnell wieder bei Brandon Staley im Fokus.
Ja, es war ja eben, also Pass-Defense dann auch, was die Coverage angeht, auch ein Spieler wie Derwin James spielt ja für seine Verhältnisse keine gute Saison. Aber ja, auch der Pass-Rush. Kein Sack in dem Spiel, kein Sack und ich glaube 2 QB-Hits, das war's. Also Goff stand ja auch jetzt hier nicht regelmäßig unter Druck. Das ist einfach keine Defense, der man vertrauen kann. Play-Action sind sie halt häufiger mit Shots erwischt worden. Passspiel insgesamt fand ich für Detroit hat auch eine ganz gute Tiefe. Also nicht nur jetzt so im Schnitt, so Air Yards im Schnitt pro Pass oder sowas, sondern auch auf pro Wurf gesehen. Und dann hast du halt so einzelne Plays, finde ich, wo ich dann drauf gucke und sage, irgendwie, das passt einfach nicht mit dieser Defense, wo sie einfach zu spät reagieren oder die Physis nicht da ist, die Explosivität zum Ball nicht da ist. Es sind einfach viele einzelne Plays und genau, diese Pass-Rush-Sache, das war halt jetzt 2 Spiele, wo sie gut aussahen gegen schwache Quarterbacks hinter schwachen Offensive Lines. Hier war halt in beiden Fällen das Gegenteil, weil Goff, sollte vielleicht auch zumindest in einem Satz noch sagen, Goff hat ja auch wirklich gut gespielt. Er hatte auch ein paar recht gute Würfe drin gehabt. Dieser Laser zu St. Brown bei 2. und 11, relativ früh im 2. Viertel. So ein, zwei dieser Bälle wirklich, wo er auch schwierige Pässe dann anbringt. Musste heute nicht allzu viele davon, oder gestern nicht allzu viele davon machen. Aber er ist halt einfach ein super verlässlicher Ballverteiler in dieser Offense.
Ja, und deswegen sind die Lions ganz weit vorne mit dabei in der NFC. Platz 2 aktuell. Und absolut realistisches Szenario, dass man nächste Woche 8-2 geht, wenn man gegen Chicago spielt. Mhm. Aber in der Division bleiben die Vikings irgendwie noch dran. Also da sind sie noch nicht ganz durch, aber trotzdem, die Lions sehen aktuell aus wie ein absolut sicheres Playoff-Team.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, der Sieg war dann tatsächlich wichtig, weil wenn die Lions hier verloren hätten, wäre Minnesota auf ein halbes Spiel rangekommen.
Absolut, und da haben wir jetzt nur ganz kurz drüber gesprochen, ne? Die Chargers Offense hat es echt nochmal eng gestaltet. Wie gesagt, in meinen Augen nur dann Justin Herbert. So
das mehr ist halt oder weniger. Der Punkt. Also, das ist halt der Knackpunkt. Das hatte ich irgendwann mal schon mal früher in der Saison auch drüber geschrieben. Es ist halt, so weit wie Herbert sie bringen kann, so weit kommen sie. Ja. Und ich meine, es klingt
wenn Herbert schlechte Spiele hatte, wie jetzt vor ein paar Wochen, dann ist es halt sehr, sehr schwierig für die Chargers. Aber so können sie dann halt auch in so einem Spiel dann noch dranbleiben.
Genau, und der Kontrast fand ich in dem Spiel war halt so krass. Weil du hast halt auf der einen Seite die Lions, die halt einen Floor haben als Team. Und bei den Chargers ist der Floor halt Justin Herbert. Und ich meine, er hatte diese Interception gleich beim 3. Drive, wo er bei Second Down kriegt einen freien Rusher und wirft den unter Druck noch so ein Zurückfallen, will noch ein Play machen und überwirft halt Everett und glaube, der Safety oder Corner fängt ihn ab. Danach war er aber halt richtig, richtig gut. Also da auch, ich hab wirklich mehrere Würfe, ich musste mich irgendwann bremsen, wenn ich zu viele Würfe irgendwie rausschreibe. Aber es war echt der Touchdown zu Keenan Allen vor der Halbzeit, großartiger Wurf, der Touchdown zu Jalen Guyton, wo sich der Lions Safety post-snapped oder so ins Zentrum fallen lässt. Und Herbert wirft ihn halt genau in den Raum zwischen dem Corner hinter Guyton und dem Safety, der halt angesprintet kommt von der anderen Seite, in so ein Mini-Fenster. Der Wurf auf Johnston bei 2. und 12, kurz vor Ende des 3. Viertels, beim Scramble-Drill, Pass-Rush kommt, Herbert geht raus und wirft ihn ja quasi von der Sideline im Rausfallen noch 25 Yards das Feld runter und weg vom Verteidiger. Es hat halt ein Elite-Quarterback-Spiel und ein Elite-Receiver-Spiel von Keenan Allen gebraucht, um mit den Lions hier mitzuhalten. Und das ist halt zu häufig die Formel für die Chargers dieses Jahr gewesen. Und das ist keine Formel für ein Team, das tiefe Playoff-Runs hinlegt.
Die Chargers nächste Woche gegen Green Bay müsste eigentlich ein Pflichtsieg sein, solange man dann noch irgendwie im Rennen bleiben will. Aber wir sind ja noch gar nicht durch mit Woche Nummer 10. Und unser Soundboard auch nicht. Noch nicht bereit.
NFL Preview.
Monday Night Game steht noch aus. Die Buffalo Bills gegen die Denver Broncos. Die Bills kommen aus ihrer, nee, Entschuldigung, die Broncos kommen aus ihrer Bye Week, haben ja vorher die Chiefs sensationell geschlagen, stehen jetzt 3-5. Die Buffalo Bills haben gegen die Bengals verloren, stehen 5-4. Das sind wirklich so zwei relativ extreme Storylines, die hier aufeinandertreffen. Auf der einen Seite hast du die Broncos, die gegen ein Top-Team gewonnen haben. Und die Frage ist, können sie das gegen das nächste Top-Team direkt wiederholen? Und auf der anderen Seite die Bills haben gegen ein Top-Team verloren und müssen hier jetzt eigentlich wieder gegen ein Team, gegen ein 3-5-Team in die Spur zurückfinden. Aber diese Bills-Offense, die struggelt ohne richtig zu strugglen. Also der Eindruck, den man so hat, wenn man die Bills sieht, ist auch mit Zahlen zu unterlegen. Eigentlich sind die eine gute Offense oder haben die eine gute Offense. EPA per Play das ganze Jahr über auf Platz 3, die letzten 5 Spiele sogar auf Platz 2. Platz 5 in erzielten Punkten in den letzten 5 Spielen. Aber von diesen 5 Spielen haben sie halt auch 3 verloren. Glaubst du, in diesem Spiel geben sich mal Analytics und dann am Ende das Endresultat die Hand? Oder wird das wieder ein kurioses Spiel von dieser Bills Offense?
Ja, wir haben jetzt gerade über die Chargers gesprochen. Und ich finde, die Bills sind halt so ein bisschen in einem ähnlichen fallen mittlerweile in so ähnliches Muster rein. Weil die Bills halt auch, finde ich, keinen verlässlichen Floor haben offensiv. Beziehungsweise der Quarterback ist ihr Floor. Und der Quarterback spielt auf extrem hohem Level. Deswegen kannst du damit viele Spiele gewinnen. Aber die Defense ist nicht so gut. Vor allem für Bills-Verhältnisse, wie wir das gewohnt sind. Und dann hast du halt so eine Situation, wo du sagst, eigentlich ist so statistisch ist die Offense doch eigentlich ganz gut. Problem ist halt, wenn die Offense einen Fehler macht, dann kann das halt schon reichen, dass du das Spiel verlierst, weil du nicht die Stabilität hast, um das dann irgendwie auszugleichen. Ich gucke halt hier auf das Matchup und sage halt, okay, die Broncos spielt ja auch recht viel Base-Defense, sind aber selbst in Base anfällig für den Run. Also hier könnte was zu holen sein. Dann gucke ich aber auf die Bills und sage, ja gut, Run-Game vertraue ich eigentlich nicht wirklich drauf, außer Josh Allen, aber so das normale Run-Game. Vielleicht werfen sie ja Leonard Fournette rein. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist ja mittlerweile bei den Bills. Vielleicht kann der ja mal irgendwie was da ausrichten. Aber Denver hat ja auch immer noch eine der schlechtesten Pass-Defenses in der NFL. Nach EPA pro Pass und Dropback-Success-Rate sind sie auf dem letzten Platz. Und ja, sie hatten diesen Sieg vor der Bye. Wir haben damals jetzt, nach dem Spiel, haben wir im Montag ja auch darüber ausführlich gesprochen. Das war halt irgendwo schon auch fluky, das Spiel. Chiefs, die Turnover, der Muff-Punt von Mecole Hardman und Mahomes spielt mit Grippe und Sky Moore lässt einen Touchdown fallen und so. Soll nicht den Sieg der Broncos in diesem Spiel schmälern, aber halt davor warnen, allzu viel in puncto Predictions daraus mitzunehmen. Die Bills haben ihre Ups und Downs, aber in der Summe ist es immer noch eine sehr, sehr gefährliche Passing-Offense. So frustrierend das manchmal halt auch wirkt, eben auch über Gabe Davis ist ja so die Personifikation von dieser frustrierenden Offense irgendwo. Aber sie haben Allen, sie haben Stephon Diggs, Dalton Kincaid findet mehr und mehr seine Rolle. Ich vertraue dem Pass-Rush der Broncos nicht genug, auch wenn sie da ein richtig gutes Spiel gegen Kansas City hatten. Aber ich vertraue dem Pass-Rush nicht genug, um kontinuierlich solche Spiele an sich zu reißen. Und dann glaube ich, dass das Passing-Game der Bills hier zu viel sein sollte.
Und auf der anderen Seite, die Broncos Offense, die hat sich ja eigentlich immer weiter verbessert, ne? Aber jetzt die Bills-Defense sehr ausgedünnt.
Ja.
Und jetzt für dieses Spiel noch mehr. Mhm. Micah Hyde raus, Christian Benford, der Cornerback, raus. Linebacker Bernard, noch unklar, ob er spielen kann. Die Broncos Offense wird hier nicht komplett chancenlos sein.
Ja, das glaube ich auch. Und das sind ja, also gerade Corner sind wir ja jetzt halt wirklich, Tre'Davious White natürlich raus, Benford, das sind eigentlich waren das die beiden Starter.
Rasul Douglas jetzt.
Genau, jetzt ist Rasul Douglas da. Kaiye Elam ist mittlerweile auch auf IR, also der steht auch nicht zur Verfügung. Sprich, wir kriegen wahrscheinlich Dane Jackson und Rasul Douglas als die beiden Starting Quarterbacks, vermute ich. Und Taron Johnson im Slot, da sind sie ja ganz gut aufgestellt. Aber insbesondere so ein Receiver wie Cortland Sutton sollte ja eigentlich ein paar gute Matchups haben. Ich bin nochmal zu dem Bills-Bengals-Spiel zurückgegangen. Dafür, weil ich ja mich jetzt auch diese Woche auf die Bengals vorbereitet hatte, nach ursprünglich in dem Glauben, dass T. Higgins spielen würde. Und was die Bengals halt gegen Buffalo viel gemacht haben, war ja T. Higgins underneath attackieren zu lassen. Und so mehr in diesen Räumen auch arbeiten zu lassen. Auch ein bisschen aus dem Slot, aber auch von outside. So Comeback Routes, kurze Crosser, kurze Outroute, solche Sachen. Und ich glaube, das könntest du mit Sutton auch mal versuchen. Ihn mehr so ins Spiel auch involvieren und halt seine Rolle nicht so sehr auf diese vertikalen Boundary Shots zu beschränken. Weil die kann Buffalo ja auch strukturell schon immer noch einigermaßen wegnehmen. Ich glaube, so könntest du das Spiel halt auch mehr vielleicht über Sutton so ein bisschen öffnen, das Passing Game generell. Und Run-Defense, ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Bills Run-Defense ist nicht schlecht, aber sie ist längst nicht so stabil wie in den vergangenen Jahren. Sie ist eher im unteren Liga-Mittelfeld. Und Denver ist jetzt selten wirklich explosiv im Run-Game. Sie haben mal hier und da einen von Jaleel McLaughlin oder von Javonte Williams mal so einen einzelnen Run. Aber sie sind halt vor allem hartnäckig, sie sind physisch, sie bleiben dabei beim Run-Game. Und ich glaube, damit kannst du hier halt auch schon irgendwie so Punches landen, so ein bisschen über die Quantität auch, was das Run-Game angeht. Das Ding ist halt, wenn die gegnerische Offense 30 macht, wird es dann schwer, mit diesem Stil irgendwie dabei zu bleiben. Aber solange der Gamescript, der Spielverlauf das zulässt, glaube ich, dass die Broncos da schon auch unangenehm sein könnten. Aber unterm Strich sehe ich, also das sollten die Bills schon klar gewinnen. Auch, ne, weil wir gerade kurz über das AFC-Playoff-Rennen gesprochen. Mhm. Buffalo sollte nicht zu viele Spiele mehr abgeben.
Unterm Strich sind die Bills auch klarer Favorit mit 7 Punkten zu Hause. Klar, im Normalfall sagen wir, Pflichtsieg müssen sie gewinnen. Mhm. Aber gerade mit Blick auf die sehr ausgedünnte Defense mache ich mir hier fast ein bisschen Sorgen. Gerade auch mit, gut, weiß man immer nicht genau, wie viel es zu bedeuten hat, aber mit 2 Wochen Vorbereitungszeit können sich darauf einstellen. Aus Broncos Sicht, gerade mit der Offense, bestimmt ein paar Plays, die sehr speziell auf diese Defense vorbereitet sind, all solche Geschichten. Also, die 7 Punkte würde ich nicht kaufen.
Hm. Ich glaube, es gibt 2 Szenarien. Entweder, weil du musst ja auch bedenken, so die Dynamik, wie so ein Team sich dann selber da wahrnimmt. Du kommst jetzt aus diesem Sunday Night Game gegen die Bengals, hast verloren, Bengals waren besser, stehst jetzt 5-4 auf einmal, alles in der AFC rückt irgendwie enger zusammen. Und jetzt hast du halt die Chance, nochmal Primetime so ein paar Dinge gerade zu rücken. Ich kann mir vorstellen, dass Josh Allen rauskommt und Feuer spuckt. Und
komplett 2 Interceptions wirft.
Ja, oder ich kann mir halt vorstellen, dass er zu viel will früh im Spiel und eben so 1-2 dumme Turnover hat. Die 2 Szenarien sehe ich. Wenn er rauskommt und Feuer spuckt, dann good night. Dann wird Denver da nicht mitgehen. Wenn er ihnen halt ein paar Fehler gibt und das Spiel irgendwie öffnet, dann sind wir halt wieder an dem Punkt, dass die Bills halt nicht die können dann halt in der Regel nicht irgendwie sich einfach mal so aufs Run-Game verlagern, wie jetzt die Lions oder so. Die können nicht einfach mal so sagen, hey, wir bauen auf unsere Defense, wie die Chiefs das zum Beispiel können. Sondern das muss halt, das steht und fällt halt mit Josh Allen. Wie gesagt, so die Parallele zu Herbert und den Chargers, glaube ich, kann man da so ein bisschen ziehen.
Das war unser Moon-Talk für diese Woche. Unser Rückblick auf Woche 10, beziehungsweise unser Ausblick auf das Monday-Night-Game Bills gegen Broncos heute Nacht. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag natürlich wieder, dann schon mit Woche Nummer 11 in der NFL. Noch was zu sagen, Adrian?
Ich habe gewartet, ob eine Verabschiedung kommt oder
auch. Nee, ich dachte, ja, habe ich auch gerade gedacht. Sage ich jetzt schon Tschüss oder lasse ich dich nochmal zu Wort kommen?
Ich könnte tatsächlich eine Sache noch sagen, weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht irgendwo gedingst. Ich habe letzte Woche den Supporter-Mailback gemacht.
Stimmt.
Den gibt's eben, wie der Name sagt, für alle Supporter. Ist jetzt, klar, das war jetzt vor dem Spieltag, aber ich glaube, die meisten Sachen sind noch relativ aktuell, sind auch 1-2 Sachen, die so ein bisschen zeitloser sind, mit dabei. Also den findet ihr auf Patreon ganz normal.
Genau, für alle Patreon-Supporter zu hören. Das war's aber jetzt für heute. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.